Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ihr erster Roman hatte nicht gerade einen eingängigen Titel, trotzdem war Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Licht, ein Riesenerfolg und stand wochenlang auf der Bestsellerliste. Jetzt ist ein neues Buch von Alena Schröder erschienen. Bei euch ist es immer so unheimlich still, heißt es, und ich freue mich, dass sie jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Alena Schröder.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
In ihrem Buch, im ersten Buch, da ging es ja um vier Frauen aus vier Generationen, vor allem um die 27-jährige Hanna, die dann ihre fast 100-jährige Großmutter Evelyn spielt eine Rolle, und es geht um einen verschollenen Kunstschatz und um eine verschwiegene jüdische Familiengeschichte. Jetzt geht es quasi um die Zeit dazwischen, also es spielt 89 und in den 50er, 60er Jahren. Hatten Sie das schon beim Schreiben im Kopf, dass da noch so Lücken sind, über die es eigentlich doch auch noch einiges zu erzählen gibt?
Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich habe den ersten nicht geschrieben mit dem Gedanken im Kopf, dass ich da jetzt nochmal anknüpfe. Und ich hatte auch erst versucht, was ganz, ganz anderes zu schreiben und habe dann doch gemerkt, dass ich einfach noch nicht so wirklich fertig bin mit den Figuren. Und das ist eigentlich schön, wäre da nochmal hin zurückzukehren und diese Geschichte, die noch nicht so richtig erzählt ist im ersten Band, weil sie da nicht so eine richtige große Rolle gespielt hat, doch noch zu erzählen.
Jetzt ist das ja auf zwei Frauen fokussiert, so ein bisschen, eben die Silvia und Evelyn. Das sind total vielschichtige Figuren, finde ich, und vielleicht können Sie uns die mal ganz kurz vorstellen, was das für Frauen sind.
Ja, also Evelyn, die auch im ersten Buch schon eine tragende Rolle gespielt hat, ist eine Ärztin, die nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie als Lazarettschwester gearbeitet hat, durch Zufälle und Umstände aus dem Norden, aus Mecklenburg, wo sie eigentlich herkommt, in eine süddeutsche Kleinstadt gerät und da so in die angesehenste Familie am Ort einheiratet und sich aber eigentlich immer so ein bisschen fremd fühlt. In dieser Familie auch, aber eben auch in dieser Kleinstadt, und die diese ganz starke Berufung hat. Also sie möchte Ärztin sein, sie möchte als Ärztin arbeiten, aber natürlich im Süddeutschland der 50er Jahre ist das nicht unbedingt vorgesehen, und die sich sehr ein Kind wünscht, eben weil sie selber auch so ein ungewolltes Kind war eigentlich und es eigentlich besser machen möchte und dann feststellt, dass es ihr selber eben gar nicht so in den Schoß fällt oder so einfach fällt oder leicht fällt, wie sie sich das vorgestellt hat.
Sie vermisst das ja dann auch total, arbeiten zu gehen. Sie ist ja eigentlich Ärztin mit Leib und Seele und ist dann gar nicht so gern Mutter, wie sie dachte.
Ja, ich glaube, das geht ja auch heute noch ab und zu Frauen so, dass sie doch eine Vorstellung vielleicht von ihrem Leben als Mutter hatten oder von Mutterschaft insgesamt und wie einfach sich das dann eben mit Berufstätigkeit vereinbaren lässt. Und dann stellt man eben fest, dass es doch nicht so einfach ist. Und in den 50er Jahren, wo es einfach gesellschaftlich auch nicht vorgesehen war und es ja auch ein wahnsinniger Rückschritt war im Grunde für die Frauen nach den 20er und auch 30er, 40er Jahren, wo notgedrungen sehr viele Frauen gearbeitet haben, war das natürlich eine Riesenumstellung.
Das ist aber überhaupt so ein zentrales Thema auch in diesem Buch, diese komplizierten Mutter-Tochter-Verhältnisse. Das ist ja oft sehr, sehr belastet. Was fasziniert Sie daran so?
Ach, ich finde das so spannend, weil das Verhältnis zwischen Müttern und ihren Kindern, aber ich glaube eben speziell auch zu ihren Töchtern, immer so aufgeladen ist von Erwartungen, sowohl Erwartungen von außen als auch eigenen Erwartungen von innen. Also die Mutter ist ja nun der Mensch, dem man am meisten vertrauen möchte und dem man auf eine Art ja auch am meisten ausgeliefert ist als Kind. Und gleichzeitig ist der Anspruch an Mütter einfach ein unerfüllbar hoher. Also diese Liebe auf jeden Fall immer in sich zu spüren und immer in sich zu tragen und auch zeigen zu können und dafür im Grunde alles andere hintanzustellen, das ist ja eine Aufgabe, die gar nicht so leicht ist. Und wir wissen es ja vom Muttersein heute auch, dass es auch heute immer noch wahnsinnig schwierig ist, diesen Erwartungen gerecht zu werden.
Auch obwohl denen, wir natürlich, die man selbst an sich hat.
Genau, ja, auch denen, die man selbst an sich hat. Obwohl es ja heute natürlich deutlich leichter ist, all diese Dinge irgendwie unter einen Hut zu bringen.
Aber Sie erzählen ja dann, dass die Tochter von Evelyn, die kommt ja dann aus Berlin, die lebt da in Kreuzberg in der Hausbesetzerszene und kriegt ein uneheliches Kind von so einem windigen Liebhaber, der sich gar nicht mehr für sie interessiert. Dann flüchtet sie quasi nach Hause, wo sie lange nicht war. Und dann so ganz langsam kann diese Evelyn zu diesem Enkelkind aber das aufbauen, was ihr Nähe zu der eigenen Tochter gar nicht möglich war. Und dann setzt sie sich auch nochmal mit ihrer eigenen Muttergeschichte auseinander. Und da fand ich total interessant, dass sie dann nach Jahrzehnten Briefe liest, die diese Mutter ihr geschrieben hat, und dass sie quasi genauso sind wie die Briefe, die sie ihrer Tochter geschrieben hat. Dann sagt sie, ja, ich bin ja genauso wie meine Mutter. Was löst das aus, wenn man das zulässt, diese Einsicht, dass man vielleicht gar nicht so anders ist wie die eigene Mutter, wie man dachte?
Ja, ich glaube, eine ganze Menge Verständnis und vielleicht auch ein kleines bisschen Verzeihen. Also die Silvia, wenn sie aus Berlin zurück nach Süddeutschland fährt, macht es ja auch aus so einem ganz archaischen Impuls heraus. Also sie kriegt selber ein Kind und hat sich im Grunde seit 18 Jahren mit ihrer Mutter nicht groß beschäftigt, beziehungsweise war ihr sehr entfremdet. Und in dem Moment, wo sie selber Mutter wird, spürt sie eben doch dieses sehr archaische Band irgendwie zu dieser Mutter und möchte sich ihr annähern oder möchte da nochmal ran, auch vielleicht an diesen Schmerz. Und die Evelyn, wenn sie die Briefe ihrer Mutter liest, die sie zurückgelassen hatte, als sie ein sehr kleines Kind war, spürt vielleicht eben auch, wir sind uns gar nicht so unähnlich. Und das ist sicherlich ein Erschrecken, aber vielleicht macht es auch ein bisschen demütig mit all den vielleicht auch negativen Gefühlen, die man so gerne auf die eigene Mutter projiziert, dass man es selber vielleicht auch nicht unbedingt besser gemacht hat.
Aber es geht auch noch darum, wie es ist, wieder nach Hause zu kommen, also in die alte Heimat sozusagen. Das wird jeder, glaube ich, der auch selber so eher in der Provinz aufgewachsen ist, wird da was finden, was ihn berührt. Sie beschreiben das ganz toll. Ist das auch was Sie kennen, wie seltsam das ist, wenn man irgendwie wo weggegangen ist, wo es eher provinziell zugeht, wo es mehr um die Fassaden geht und nicht so um das, was dahinter steckt, und man kommt da wieder hin?
Ein kleines bisschen kenne ich das, möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ja, natürlich, also ich bin auch in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen, im Taunus, und dieses Kleinstadtleben und dieses Gefühl, alle wissen eigentlich alle was übereinander, und es gibt so diese verborgenen Verbandelungen, die zum Teil über mehrere Generationen schon laufen und so, das kenne ich ganz gut aus unterschiedlichen Zusammenhängen, und ich finde das für einen Roman total interessant und spannend.
Ich wollte gerade sagen, es geht ja auch in einem erweiterten Sinn, also nicht nur in den die Provinz liegt, schaut mehr auf die Fassaden, sondern eigentlich geht es ja bei fast allen Figuren darum, dass die eigentlich an ihren Möglichkeiten vorbeileben und auch so Geheimnisse mit sich rumtragen. Was ist daran so interessant für eine Schriftstellerin, wenn sie eigentlich versuchen, das zu erzählen, was die eben gerade nicht sagen können?
Ja, das ist doch das Spannendste überhaupt am Menschsein, oder? Das zu ergründen, was eigentlich nicht gesagt werden möchte, und da genau hinzusehen. Also ich glaube, das ist ja auch das Schwierigste in der Auseinandersetzung mit den Menschen, die uns am nächsten stehen, ist eben genau diese Punkte anzusprechen oder hinzugucken, die so ganz dicht unter der Oberfläche sind, aber die man eigentlich nicht ankratzen möchte. Und um eine Geschichte zu erzählen, einen Roman zu erzählen, ist das natürlich total dankbar. Gibt doch nichts Besseres als Geheimnisse.
Tolle Figuren, dadurch natürlich auch sehr vielschichtig, dass sie eben fast alle etwas haben, was sie nicht so nach außen tragen, sondern mit sich selber irgendwie ausmachen. Jetzt ziehen Sie diese Geschichte ja auf zwei Ebenen auf. Die eine spielt 89, die andere eben fängt an den 50er Jahren an. Dann nähert sich das so ein bisschen an. Wie sind Sie auf diese formale Idee gekommen?
Oh, ehrlich gesagt, total naiv. Also das habe ich beim ersten Buch schon gemacht, und das war ja mein allererster Roman, und ich habe mir vorher über Strukturen gar nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, und dachte, das wäre irgendwie ganz lustig, und habe das so angefangen, und dann so auf der Hälfte habe ich gemerkt, ach du lieber Himmel, das muss ja auch aufgehen am Ende. Also diese beiden Zeitebenen müssen sich ja dann so ineinander verschränken bis zum Schluss, dass es irgendwie klappt. Und es hat dann auch geklappt, und beim zweiten Mal, ja, hatte ich das Gefühl, es gibt dem Buch ein Tempo. Es macht mir Spaß, in diesen unterschiedlichen auch Tonalitäten unterwegs zu sein. Und mir macht es Spaß, diese Hin- und Her-Springerei. Aber die ursprüngliche Idee war wirklich einfach meiner schreiberischen Naivität geschuldet, ehrlich gesagt.
Sie sind ja eigentlich gelernte Journalistin, muss man sagen. Und es kommt ja auch Zeitgeschichte drin vor, zum Beispiel diese Abtreibungsgeschichte, wo man sich denkt, ja, da ist sie bestimmt ins Archiv gegangen und hat nochmal recherchiert. Wie arbeiten Sie das so auf? Da ist ja auch viel, wo man wirklich sich wahrscheinlich nochmal reinarbeiten muss.
Ja, also ich bin in kein Archiv gestiegen, das stellt man sich ja immer so körperlich vor, sondern aber ich habe natürlich eine ganze Menge gelesen so aus der Zeit. Ich lese wahnsinnig gern so Zeitschriften aus den jeweiligen Epochen. Ich gucke dann bei eBay, ob ich irgendwo die Originale finde, und bestelle mir die dann. auch so diese ganzen so Werbeanzeigen, weil man da so ein gutes Gefühl dafür bekommt, was die Leute umgetrieben hat in der Zeit und auch was sie konsumiert haben, wonach sie sich gesehnt haben und so weiter. Und ja, die ganze Abtreibungsthematik, die ist natürlich auch ganz gut dokumentiert. Also da gibt's wahnsinnig viel Literatur drüber und die lese ich dann. Und wenn ich ehrlich sein soll, google ich auch einfach tatsächlich.
Und Sie finden dann in diesen Zeitschriften offenbar tolle Sachen, wie zum Beispiel das Wort Gelinggarantie aus den Rezepten von Dr. Oetker.
Ja.
Fand ich ganz toll.
Ja, das ist toll, ne? Fand ich auch. Es gibt tatsächlich das Original 50er Jahre, das erste Dr. Oetker Schulkochbuch. Das gibt es noch in der Neuauflage. Also es ist ein neu gedrucktes Buch, aber es sieht noch genauso aus wie das Original. Und ja, das war auch eine Quelle großer Freude und interessanter Rezepte mit viel Aspik.
Und Sie haben ja offenbar die Gelinggarantie fürs Romaneschreiben gefunden. Haben Sie das, hat Sie das eigentlich ein bisschen überrascht, dass das derartig gut gelaufen ist, gleich mit dem ersten Buch? Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man gerade als Journalistin den ersten Roman raushaut, dass der dann gleich wochenlang auf der Bestsellerliste ist.
Ja, natürlich, es hat mich total, total überrascht. Zumal das ja in der Covid-Zeit war und eigentlich alle Buchläden zu waren und so. Also es war eigentlich gar nicht so eine dolle Zeit, um ein Buch rauszubringen. Aber ja, na klar, damit rechnet, glaube ich, kein Mensch ernsthaft, dass so ein Buch so erfolgreich wird aus dem Stand und so lange auf der Bestsellerliste steht. Das war toll. Also,
aber schön, dass geklappt hat. Und ist das nächste schon in Arbeit oder schon im Kopf?
Es entsteht gerade im Kopf, aber so richtig in Arbeit ist es noch nicht. Aber ich denke schon ein bisschen drauf rum. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass
das nach da ist. Wollte ich sagen, genießen Sie erstmal, dass das jetzt da ist, Alena Schröder. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und der Roman bei euch, ist es immer so unheimlich still, ist bei DTV erschienen, hat 336 Seiten und kostet 24 Euro.